Ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Die Sonne ist rausgekommen. Wie schön ist das? War ja schon angekündigt. Also verspricht dieser Sonntag auch nochmal vom Wetter her ein schöner Tag zu werden. Ich möchte, bevor ich mit der Predigt beginne, noch kurz beten. Lieber Vater, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen. Danke dir, dass dieser Sonntag anders ist als all die anderen Tage, dass er herausgerückt ist und dass dieser Tag in besonderer Weise die Chance bietet, dir zu begegnen, Herr. Wir haben das schon getan in Gedanken, in Gebeten und in Liedern und wir wollen das jetzt auch tun, wenn wir über dein Wort nachdenken. Segne dieses Wort und lass es Eingang finden in unsere Herzen. Amen. Wenn ich jetzt einsteige und sage, der Mensch ist ein Beziehungswesen, dann ist das sicherlich überhaupt nichts Neues. Wir alle sind Menschen und wir alle wissen, wie wichtig es ist, Beziehung zu pflegen. Aber Beziehung ist ja nicht nur, dass man miteinander unterwegs ist. Beziehung ist ja eigentlich noch viel mehr. Beziehung bedeutet ja auch darüber hinaus, Kontakte zu knüpfen. Leute zu haben, die eine gewisse Kenntnis haben, die andere Leute kennen und so weiter. Und es ist so das berühmte Wort der Netzwerke, wovon, glaube ich, die gesamte Berufswelt lebt. Umso weiter man hochsteigt, umso wichtiger sind solche Netzwerke, bis hin, dass man den Verdacht bekommt, dass innerhalb von solchen Netzwerken dann auch Pöstchen verschoben werden und so weiter und so weiter. Aber ganz runtergebrochen auf unsere Alltagswelt sind Beziehungen doch insofern wichtig bei all den Fragen, wenn es um was vor allem Wesentliches geht. Ich muss irgendwas Neues kaufen oder ich kenne da jemanden, der kann, jetzt Karnevalszeit, der kann Karten besorgen für irgendwelche Karnevalsevents und so weiter und so weiter. Also ganz viele Dinge laufen in unserem Leben über Beziehungen. Und deswegen sind Beziehungen unglaublich wichtig. Und ihr wisst, dass die Vitamine für unseren Körper besonders wichtig sind. Und auf diese Beziehungsebene angewendet hat man dieses Bild übertragen. Und man spricht von Vitamin B. Und damit meint man natürlich keine Vitamine im Sinne von leckerer Apfelsine oder was auch immer, ist zur Erkältungszeit sehr zu empfehlen. Vitamin B ist im Grunde die Beziehung, die ich brauche, um an gewisse Dinge dran zu kommen, die mir so nicht zugänglich sind. Das ist super wichtig. Und wenn ich das modern ausdrücken wollte, dann würde ich das so sagen: Bei Beziehungen geht es um die Frage, woher bekomme ich Hilfe, vor allen Dingen bei Problemen, bei Fragen, die ich selber nicht lösen kann. Und dann brauche ich günstigerweise jemanden, der Ahnung hat oder der Connections hat oder der mir wieder weiterhelfen kann. Heute sehen wir das sehr stark und können das nachvollziehen, so auf unserer weltlichen Ebene, auf unserem weltlichen Miteinander. Aber diese Frage nach Hilfe, da wo ich nicht weiterkomme, hat die Menschen natürlich zu aller Zeit bewegt. Und früher war das noch deutlich wichtiger als heute, irgendwelche Netzwerke zu haben, die einem geholfen haben, ja, den ganz harten Alltag zu erledigen. Und letztlich geht diese Frage viel weiter, nämlich über diese weltliche Ebene hinaus, sozusagen aus der horizontalen in die vertikale, nämlich die Frage, wo bekomme ich denn gute Connections in den Himmel? Wo bekomme ich gute Beziehungen zu Gott? Und das würden wir heute belächeln vielleicht, aber für viele, viele Jahrhunderte war das für viele, viele Menschen eine ganz essentielle, eine ganz wesentliche Frage. Wie bekomme ich Beziehungen in den Himmel? Wie komme ich zu Beziehungen zu Gott? Und da gab es professionelle Leute, die auch da viel Ahnung hatten. Das waren dann die Priester oder später die Kirche, die das ganze Thema verwaltet haben und die dafür zuständig waren, sozusagen die Vertikale in Beziehung zu setzen und mir zu helfen, einen guten Draht zu Gott zu kriegen. Genau diese Frage wird in unserem heutigen Text auch behandelt und deswegen habe ich diesen Einstieg gewählt. Und wir wollen uns heute mit Versen aus dem Hebräerbrief auseinandersetzen. Und das sind keine Verse, es ist kein Text, den ich mir für heute ausgesucht habe, sondern der in der Perikope vorgeschlagen wird für diesen heutigen Sonntag. Und um ein bisschen besser zu verstehen, mit welchem Brief es wir da eigentlich zu tun haben und aus welcher Perspektive hinaus da geschrieben wird, wollen wir uns mal den Hebräerbrief ein bisschen genauer angucken, denn das ist ein bisschen ein kantiger Brief. Dieser Hebräerbrief, der passt nicht so wirklich in diesen ganzen Kanon der Briefe. Und das fängt schon an bei dem Verfasser. Ihr wisst, jeder Brief hat jemanden, der den mal geschrieben hat. Und jeder Brief hat auch jemanden, an den der geschrieben wurde. Also es gibt einen Verfasser und einen Empfänger. Und bei vielen Briefen wissen wir das. Das steht da drinnen. Paulus hat diesen Brief geschrieben an die Gemeinde in Korinth zum Beispiel. Anders beim Hebräerbrief. Da wissen wir weder, wer hat ihn geschrieben. Wir wissen ziemlich genau, dass es nicht Paulus gewesen ist. Und wir wissen auch gar nicht genau, an wen dieser Brief geschrieben worden ist. Von daher muss man diesen Brief ein bisschen extrahieren, auseinanderpflücken, um so ein paar mehr Infos zu bekommen, um rauszukriegen, in welchen Kontext ist er hineingeschrieben. Und das muss man wirklich rauspflücken, weil der Brief uns selber da keine Auskunft gibt. Kommen wir zum Verfasser. Man geht davon aus, dass der Verfasser dieses Hebräerbriefs kein Apostel gewesen ist, also keiner aus dieser Jüngerschar und niemand gewesen ist, der Jesus persönlich kennengelernt hat. Er ist vermutlich ein Christ, der aber in der ersten Generation zum Glauben gekommen ist, vielleicht jemanden kannte aus dieser Apostelriege und das ist ziemlich wahrscheinlich, jemand, der eigentlich aus dem Judentum, also Jude gewesen ist, aus dem Judentum sich zum Christentum bekehrt hat. Und das können wir rauslesen, dieser ganze Hebräerbrief spricht eine ganz starke Sprache, die ganz eng verknüpft ist mit dem Alten Testament. Wir haben ganz viele Inhalte, die in den jüdischen Glauben hineinweisen. Und das führt uns zu dem Empfänger. Wer ist die Zielgruppe? Für wen ist dieser Brief geschrieben worden? Und auch da können wir nicht genau sagen, es ist für die und die Gemeinde oder für den und den Personenkreis geschrieben worden. Aber aufgrund der Inhalte und aufgrund der Sprache können wir sagen, eigentlich zwei Dinge. Einmal ist es in einem Griechisch geschrieben, was sehr anspruchsvoll ist. Also das heißt, es ist ein Leser, eine Leserschaft, die des Griechischen mächtig war, vielleicht aus dem griechischen Kulturraum kommt. Und es ist eine Leserschaft, die selber auch aus dem Judentum kommt, also Judenchristen. Auch hier haben wir es mit Leuten zu tun, die ganz eng verwurzelt sind im Alten Testament, in der ganzen Denke des Alten Testaments, aber die Christen geworden sind. Und wir wissen noch ein bisschen mehr, denn diese Christen, diese Judenchristen, an die dieser Hebräerbrief geschrieben worden sind, sind Menschen, die in einer Zeit leben, die ja uns ein bisschen erinnert an eine Situation, die wir heute aus Syrien, aus dem Iran, aus dem Nahen Osten kennen. Es ist eine Zeit, wo die christlichen Gemeinden massiv unter Druck geraten sind, auch unter Verfolgung stehen. Und das hat wohl auch die Leser des Hebräerbriefs getroffen. Das heißt, es ist eine Situation, wo Menschen aufgrund ihres Glaubens Repressionen erfahren haben. Die Leser des Hebräerbriefs sind Menschen, die offensichtlich auch durchaus im Staat auf höheren Ämtern beruflich tätig gewesen sind, die aber Christen gewesen sind und aufgrund ihres Glaubens sozial abgestuft worden sind. Das heißt, sie sind aus ihren Jobs rausgedrängt worden, sie sind an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden. Das hat ihr wirklich was gekostet. Sie sind noch nicht gefangen genommen worden, sie sind nicht gefoltert worden oder sowas, aber sie mussten Einbußen wegen ihres Glaubens auf sich aufnehmen. Das heißt, sie sind in einer Situation, die absolut bedrängt ist, wo sie für ihren Glauben, zumindest auf einer sozialen Ebene, leiden müssen. Ein wichtiger Punkt, und den muss ich uns erklären, den Lesern im Hebräerbrief musste man das nicht erklären, weil die aufgrund ihres jüdischen Hintergrunds das genau wussten, ein wichtiger Punkt, der hier angesprochen wird, ist der Punkt des Hoherpriesters oder Hohepriesters. Darum geht es hier die ganze Zeit. Und um besser zu verstehen, wenn wir gleich die Verse hören, möchte ich kurz was sagen zu diesem Amt, zu dieser Funktion des Hohenpriesters. Der Hohepriester ist ein, wie der Name schon sagt, ein Chefpriester sozusagen, also der höchste Priester damals im Judentum. Und das ist derjenige, der sozusagen besonders herausgerückt ist, gesalbt worden ist. Der erste Hohepriester, der uns in der Bibel im Alten Testament begegnet, ist Aaron. Mose Aaron, ja, ist Aaron. Und alle anderen Hohepriester bis zur Zeit Jesu sind immer wieder Priester, die sozusagen aus der Nachkommenschaft des amtierenden Hohepriesters gekommen sind. Das heißt, das war ein Amt, was man nicht bekommen hat, sondern was man im Grunde geerbt hat. Und es war immer der älteste Sohn des Hohepriesters, der erneut das Amt bekommen hat. Es war so eine richtige Priesterkaste. Wir müssen uns das vorstellen wie heute Könige zum Beispiel, wo der älteste Sohn oder die älteste Tochter, aber meistens der älteste Sohn, dann zum folgenden König heranwächst und der weiß schon bei Geburt, das ist der Prinz, ne? Nicht der Prinz Karneval, sondern der Prinz und der wird mal König werden. In England hat Prinz Charles da so ein bisschen Probleme, weil die Mutti so alt geworden ist schon, der musste lange warten, aber grundsätzlich ist das so, ne? Der Sohn, der älteste Sohn wird der neue König. Und so ein bisschen ist das bei den Hohepriestern auch, der älteste Sohn wird der nächste Hohepriester und der wird schon so herausgenommen, auch aus der Priesterschaft und ist ein ganz besonderer Mensch, nicht nur was seine Lebensführung angeht, er muss besonders heilig sein, er muss besonders rein leben, er muss die Gebote in ganz besonderer Art und Weise befolgen, sondern auch in Bezug zu Gott. Denn er als gesalbter Priester heißt das, dass er ein, so heißt es in der Bibel dann auch, ein geweihtes Eigentum Gottes ist. Das heißt, im jüdischen Glauben ist der Hohepriester jemand, wo Gott sozusagen seine Hand drauflegt und den Gott auserwählt als ganz besonderen Mittler zwischen den Gläubigen, zwischen den Juden und Gott. Und da haben wir wieder dieses Vitamin B. Das ist derjenige, der dieses besondere Vitamin B zu Gott hat und der dann dafür zuständig ist, für die Schuld des Volkes bei Gott einzutreten, Opfer darzubringen, zu gucken, dass alle rituellen Feste genau nach Vorschrift abgehalten werden, dass die Priesterschaft unter ihm sauber tickt, ja, und so weiter und so weiter. Der lebt im Tempel und der ist derjenige, der den Zugang zum Allerheiligsten hat. Das heißt, das ist die Person, die den ganz direkten Draht zu Gott hat. Und interessanterweise hat sich dieses Amt im Laufe der Jahrhunderte immer weiter ausgeweitet und dieses Religiöse, was der Hohepriester hatte, ist immer mehr zu einem weltlichen Amt geworden. Es hat sich vermischt. Ja? Und er wurde nicht nur oberster Priester, sondern er wurde immer mehr auch oberster Chef im Staat. Wir haben also eine Entwicklung hin, ja, wie wir es heute im Islam so ein bisschen auch sehen, wo plötzlich Religion und Staat zusammen verschmelzen, wo das zu einer Einheit wird, wo dann der Hohepriester wie ein König auch über das Land regiert hat. Und das ist die Situation, die dann auch Jesus antrifft. Zur Zeit Jesus ist der Hohepriester Kaiphas und der hat neben den römischen Besatzern, hat er im Grunde nicht nur die Aufsicht über den Tempel, sondern der ist auch im Staat oberster, ja, Führer, oberster Macker, ja, der hat da das Sagen, wo es lang geht und ist auch vom Hohen Rat, der Jesus dann verurteilt, zum Kreuzestod, ist er der Chef vom Hohen Rat. Also Jesus' Geschichte und die Geschichte des Hohenpriesters sind ganz eng miteinander verwoben. Der Hebräerbrief erklärt uns ganz gut mit wenigen Zeilen, was es mit diesem Hohepriester auf sich hat. Und ich werde das jetzt nochmal sozusagen mit den Worten des Autors des Hebräerbriefes uns nahelegen, worin diese Aufgabe des Hohenpriesters liegt. Hebräer 5, Verse 1 bis 4. Jeder oberste Priester, so übersetzt es die gute Nachricht im heutigen Deutsch, jeder oberste Priester, der unter seinen Mitmenschen ausgewählt wird, hat die Aufgabe, diese vor Gott zu vertreten und für ihre Schuld Gaben und Opfer darzubringen. Weil er selbst ein Mensch mit seinen Schwächen ist, hat er Verständnis für die, die nicht vorsätzlich gesündigt haben. Er muss ja auch für seine eigene Schuld Opfer darbringen und nicht nur für die des Volkes. Aber niemand darf sich selbst die Würde nehmen, oberster Priester zu sein. Er erhält sie nur durch Gottes Berufung, genau wie Aaron. Das erklärt der Autor des Hebräerbriefes nochmal den Lesern, die das im Prinzip schon wissen, aber jetzt wissen sie es noch besser. Die Leser des Hebräerbriefes haben ein ganz großes Problem. Die verstehen natürlich diese ganzen Dinge, die ich uns gerade erklärt habe, aber die sind Christen geworden. Und als Christen hat der Hohepriester hier nicht mehr die kultische Bedeutung, wie es für die Juden gewesen ist. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem, wir wissen nicht genau, der Brief ist etwa 60 nach Christus geschrieben worden. Das zweite Problem ist, dass Israel kurz davor steht, als Staat nicht mehr zu existieren. Und damit ist quasi der Hohepriester das Amt abgeschafft. Und das bedeutet, es gibt kein Mittler mehr zwischen dem Volk und Gott. Die Linie zwischen dem Volk und Gott und all das, was damit so existenziell zusammenhängt, ist gekappt worden. Das heißt, die Leser des Hebräerbriefes sind Menschen, die sozial benachteiligt sind, wie wir es gerade schon gehört haben, aber die geistlich in einem absoluten Vakuum leben. All das, was sie kennen an Strukturen, an geistlichen Strukturen, gibt es nicht mehr. Es ist nicht mehr zugänglich. Und das Schlimmste ist, 10 Jahre später wird dann noch der Tempel von den Römern niedergerissen. Das heißt, Gott hat dann noch nicht mal mehr einen Wohnort. Der Tempel, der Ort, wo Gott lebt, den wird es bald nicht mehr geben. Und das ist eine ganz große Not. Die leben in einem Vakuum, die leben in einer Übergangszeit, wo Strukturen, die sie kennen, wegbrechen und wo sie nicht genau wissen, wie geht's weiter, wie können wir unseren Glauben leben, wo können wir Gott finden? Das ist die große Frage. Und da hinein schreibt nun der Autor des Hebräerbriefs, und da wären wir bei den Versen, die heute uns zugrunde liegen in der Perikope, folgende Zeilen. Ich lese Hebräer 4, Verse 14 bis 16. Wir wollen an der Wahrheit festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn wir haben einen obersten Priester, der in die unmittelbare Nähe Gottes gelangt ist. Das ist Jesus, der Sohn Gottes. Er gehört nicht zu denen, die kein Verständnis für unsere Schwächen haben. Im Gegenteil. Unser oberster Priester wurde genau wie wir auf die Probe gestellt und blieb doch ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron treten, auf dem die Gnade regiert. Dort werden wir immer, wenn wir Hilfe brauchen, Liebe und Erbarmen finden. Der Autor macht Folgendes. Er füllt dieses Vakuum neu auf und erfüllt diese ganze Rolle, diese ganze wesentliche Funktion des Hohepriesters jetzt auf mit der Person Jesu Christus. Jesus ist nicht nur der Messias und der Gesalbte, und da kommt uns wieder dieser Begriff des Salbens, auch des Herausgerufenseins durch Gott aus den Menschen wieder hervor, sondern Jesus wird hier gleichgesetzt mit dem Hohepriester. Aber, und das sagt der Autor ganz deutlich, Jesus ist eigentlich viel, viel mehr als der Hohepriester. Der ist nicht so ein Typ wie ein König oder so ein Präsident eines Staates, der für niemanden erreichbar ist, sondern er ist jemand, der uns kennt, der unter uns gelebt hat, der genau weiß, wie ich ticke, wo du deine Probleme und wo du deine Sorgen hast, der weiß es genau, und trotzdem ist er jemand, der ganz direkt bei Gott ist. Er ist ein oberster Priester oder ein Hohepriester, der in voller Kenntnis meiner, deiner Lebenssituation ist, mit allen Nöten und Problemen. Und weil er das weiß, ist er voller Verständnis für deine, für meine Sorgen und Probleme. Und dann kommt was, das würden wir heute vielleicht so ein bisschen, komisch, was soll das jetzt? Er selber ist rein ohne Schuld. Das sagt der Text hier auch. Was machen wir jetzt damit? Wenn so jemand so ganz rein ist und ohne Schuld, dann denkt man eher, der ist vielleicht zu gut für mich und da kann ich nicht gegen bestehen. Aber das hat der Autor schon ausgeräumt. Was hier wichtig ist, ist, dass diese Schuldlosigkeit ihm eine kultische Reinheit gibt. Wir haben das gelernt, beim obersten Priester ist es so wichtig, dass der ein besonders frommes Leben führt. Und er sagt jetzt, dieser Jesus, weil er ohne Schuld ist, hat er nochmal einen ganz direkten Draht zu Gott. Das heißt, er hat eine ganz enge Anbindung. Er ist sozusagen das Tor zu Gott für uns. Ich bin eingestiegen mit dem Thema Vitamin B. Es ging um Beziehungen, ja, und wie wichtig Beziehungen sind. Den Einstiegsgedanken nehme ich jetzt nochmal auf. Und Vitamin B ist völlig klar, nachvollziehbar, brauchen wir in allen Lebenssituationen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, auch wenn uns Gott vielleicht immer mehr so aus dem Blickfeld geraten sollte oder bei vielen Mitmenschen Gott da nicht mehr so eine Rolle spielt, so wissen wir doch alle, wie viele Situationen es in unserem Leben gibt, wo wir überfordert sind, wo unsere Möglichkeiten zum Ende gekommen sind und wo wir Beziehungen brauchen, wo wir Hilfe brauchen, um im Leben weiterzukommen oder bestehen zu können. Und da hinein schreibt der Hebräerbrief und gibt uns für heute, für diesen heutigen Sonntag, eigentlich zwei ganz wichtige Aussagen mit. Nämlich in Bezug zu Gott gibt es zwei Dinge, die uns heute wichtig werden sollen. Der erste Punkt ist der, ja, der uns vielleicht klar ist, aber der in unserer Welt eigentlich immer mehr aus dem Blickwinkel gerät. Gott ist heilig. Gott ist heilig. Gott ist mächtig und er ist eigentlich für uns unerreichbar aufgrund seiner Heiligkeit. Er ist mächtiger und erhabener als jeder menschliche Machthaber. Es gibt Menschen, die für uns schon unerreichbar weit weg sind, die so mächtig sind, die so abgeschottet sind, dass du und ich niemals in unserem Leben eine Chance haben, solche Menschen zu treffen oder mal mit denen Kaffee zu trinken und mal ein Schwätzchen zu halten. Undenkbar. Gott ist viel weiter weg. Und wir haben Gott zum Herzen und wir vergessen das oft, oder mir geht es zumindest so oft immer wieder, Gott ist heilig, der ist eigentlich auch unerreichbar für uns. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Draht zu bekommen. Und da hinein spricht er, und das wäre der zweite Punkt, die zweite Aussage, es gibt eine neue Qualität von Beziehungen. Und das ist jetzt nicht mehr Vitamin B, also Beziehung, sondern ich habe es jetzt mal Vitamin J genannt. Vitamin Jesus. Über Jesus haben wir tatsächlich den ganz direkten Draht zu diesem Heiligen, zu diesem mächtigen Gott, des Schöpfers, des Himmels und der Erde. Über Jesus haben wir die Chance, ja, diesem Gott nahe zu kommen. Aber im Unterschied zu den menschlichen Strukturen hat sich dieser Jesus, derjenige, der so dicht dran ist an Gott, hat er sich nicht unerreichbar in irgendeinem Büro am Thronsaal verschanzt, sondern er lebt mitten unter uns. Und wir können ihn jederzeit ansprechen. Wir können ihn mit unseren Sorgen und Problemen überschütten. Wir haben die Möglichkeit, im Gebet Jesus nahe zu kommen. Ich komme zum Schluss. Wir haben heute, oder eigentlich schon seit Mittwoch, den Beginn der Fastenzeit. Und das bedeutet, Karneval wurde mal so richtig auf den Putz gehauen, ne? Richtig gefeiert und ich weiß nicht was, ihr werdet das sicherlich sehr unterschiedlich gehandhabt haben, aber so in unserer Tradition im Rheinland, Karneval nochmal feiern und dann Aschermittwoch, ne? Da brauchst du wieder den Draht zum lieben Gott, dann hast du ein bisschen Scheiße gebaut, dann gehst du zum Pastor und dann sagt er, ja, mach mal 5 Rosenkränze, dann ist wieder gut. Also, der macht dann Wischiwaschi und dann geht in die Fastenzeit. Und damit sind wir auf dem Weg nach Ostern, dem höchsten Fest der Christenzeit. Und die Frage ist, was machen wir jetzt mit diesen Aussagen, die wir gerade schon so ein bisschen zusammengefasst haben, im Blick auf die Fastenzeit? Und ich möchte da auch nochmal dieses Thema Beziehung mit hineinbringen. Beziehungen sind lebenswichtig, aber manchmal gibt es auch Beziehungen, die belasten. Es gibt Beziehungen, die wir uns vielleicht gar nicht gut tun. Und Beziehung heißt nicht nur zu Menschen, sondern auch Dinge, die wir tun, Gewohnheiten, wie auch immer. Und die Fastenzeit wird immer so als die Zeit des Verzichts gesagt. Ja, ich kenne sogar Kollegen von mir, die ganz im Glauben zu tun haben, die fasten jetzt. Die essen keine Schokolade oder was auch immer. Ja. Für die ist das eine Zeit des Verzichtens. Ist auch nicht schlecht, ist auch nicht verkehrt. Aber Fastenzeit ist eigentlich viel mehr. Und das finde ich interessant in Bezug auf Beziehungen. Denn die Fastenzeit ist auch eine Zeit des Loslassens. Also nicht nur Verzichtens, sondern auch Loslassens. Sie bietet uns die Chance, Dinge, Gewohnheiten, Beziehungen auf den Prüfstand zu stellen und zu gucken, pflege ich das, weil ich Angst habe, weil ich mir nicht zutraue, alleine zu gehen? Oder sind es gesunde Beziehungen? Mache ich dieses oder jenes immer wieder, weil es mir gut tut? Oder ist es eigentlich was, was mir gar nicht gut tut? Und das finde ich ganz spannend zu sagen, hey, ich nutze die Fastenzeit, auch Dinge loszulassen, die mir nicht gut tun. Und dann wird die Fastenzeit eine Zeit nicht nur des Verzichtes, sondern auch eine Zeit des Gewinns, nämlich Gewinn an Lebensqualität. Und ich denke, das dürfen wir tun, weil wir Jesus an unserer Seite wissen und weil wir wissen, wir müssen keine Angst haben, sondern wir haben einen ganz starken Partner an unserer Seite. Und da geht es nicht darum, irgendwann mal im Jenseits beim lieben Gott zu sein. Das ist auch wichtig, keine Frage. Sondern Jesus geht es darum, dass wir gewinnen, und zwar Lebensqualität im Hier und Jetzt. Und ich denke, das ist der Punkt, den wir auch gerne als Gedanken mitnehmen können in die Fastenzeit hinein, mit Vitamin J, der guten Beziehung, die wir durch Jesus zu Gott haben, dürfen wir auch getrost und voller Freude an Lebensqualität gewinnen und arbeiten und auch Dinge loslassen, die uns vielleicht gar nicht so gut tun. Amen.